Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 183. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Robert.
Grüezi wohl.
Und der Iman.
Servus.
Ja, wie immer steigen wir natürlich direkt ein mit dem Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen. Und am 8. April, wie bereits angekündigt, war eine Veranstaltung in Hamburg an einer hier auch recht kultigen Location, der Großen Freiheit 36. Samira, du warst da.
Ja, genau. Ich war da, ist schon ein bisschen her, aber kann man trotzdem berichten. Ist ja ein, sagen wir mal so, nicht ganz unbeachtetes Comeback gefeiert worden von Corinne Gebor, der den meisten wahrscheinlich auch noch was sagt. Zuletzt hat er halt als Trainer gearbeitet, hat aber zuletzt viel abgespeckt. Ich glaube, mehr als 10 Kilo war recht viel und hat sein Comeback nach mehr als 5 Jahren sogar gefeiert. Ich glaube, im letzten Box-Podcast habt ihr sogar darüber geredet, dass ja fast niemand nach 5 Jahren ein erfolgreiches Comeback macht oder es geschafft hat sozusagen oder es halt wenig Beispiele gibt. Und ja, jetzt haben wir vielleicht eins. So. Wenn man, ja, es war auf jeden Fall ein guter Kampf gegen Viktor Poljakow. Er hat den vorletzten Kampf gemacht oder ja, sagen wir mal so. Ich würde sagen, es gab 2 Hauptkämpfe bei der Veranstaltung von Boxen im Norden vom Promoter Thomas Nissen in einer ganz coolen Location. Recht rockig. Korens Kampf war auf 8 Runden angesetzt. Ging auch über 8 Runden. Poljakow ist ja nicht, also sagen wir mal so, ist kein Unbekannter. Er sah ja schon gegen Dekarolis nicht schlecht aus mit dem Sieg. Deswegen hatte ich so meine Bedenken oder fand ihn eigentlich zu schwer für ein Comeback. Hätte ich vielleicht mir nicht ausgesucht, sagen wir mal so. Es wäre mir zu risikoreich geworden. Aber also allen Respekt an Corinne Gebor erstmal für seine Gewichtsabnahme. Dafür, wie er in der ersten Runde im Ring aufgetreten ist und auch bis zur 8. recht leichtfüßig, wo man sich eigentlich echt fragen musste, wo der Ring rausgeblieben ist, weil das hat man ihm echt kaum, also eigentlich gar nicht angesehen. Er hat sich echt gut bewegt und ist schön rausgegangen. Am Ende nach 8 Runden gab es eine mehrheitliche, also eine UD für Corinne Gebor. Ich glaube, ja, ein Punktrichter hatte 78-74, einer 78-73, einer 77-75. Also man kann es schon ein bisschen enger sehen, würde ich sagen, wenn man will, weil Corinne war manchmal halt im Rückwärtsgang und hat halt einfach nicht so viel geschlagen, sagen wir mal so. Und Poljakow hat echt Wucht, also er hat Hammer in den Fäusten, also das hat richtig geknallt, wenn der geschlagen hat. Der hat zwar wenig gemacht, aber wenn er geschlagen hat, hat er ihn manchmal schon recht gut in den Ringecken und so gestellt. Und Corinne stand dann da mit Deckung, manchmal hat er es abgekriegt, manchmal nicht, hat sich aber auch recht gut geschützt und so. Aber manchmal hat er einfach zu wenig geschlagen, auch wenn er sich immer recht gut bewegt hat. So. Ja, auf jeden Fall, insgesamt kann man nur sagen, perfekt gelungenes Comeback und ich glaube, er hat große Ziele, wie ich das so gehört habe, würde gern gegen so jemanden wie Feigenwurz zum Beispiel boxen, was auch ganz interessant wäre, wo man auch, ja, wo ich auch auf Kuchen wahrscheinlich setzen würde. Ja, ansonsten kann ich noch kurz den Hauptkampf zusammenfassen, den hat Sebastiano Luzito gemacht, er ist deutscher Meister geworden, des DDB. Der Kampf war auf 6 Runden, auf 10 Runden angesetzt, aber war in der 6. vorbei durch eine Technical Decision. Ja, es war ein bisschen unglücklich, der Kampf. Also, Luzito hat eigentlich den Kampf gemacht, so gut technisch geboxt, mit seiner Reichweite, mit seinem Jab, den Gegner hat weggehalten, sie ist gut bewegt. Am Ende kam es dann, wo es etwas blutig. Er hat gegen Roman Hardock geboxt, der den Titel hatte und ein bisschen unglücklich dann, ja, die Titel vielleicht, okay, aber auch der schlechtere Mann, aber auch unglücklich verloren hat, weil er einen sehr großen Cut am Ende bekam durch einen Kopfstoß, durch einen unabsichtlichen. Und dann wurde der Kampf abgebrochen. Also der war richtig tief. Es gibt Fotos davon, wem es interessiert. Also man hätte den Kampf auf keinen Fall weiterführen können. Das war, hat dann schon an Klitschko irgendwie erinnert, von Namen, das Foto. Schon richtig weit aufgerissen. Und ja, der Kampf wurde dann halt beendet. Aber er lag halt auch hinten, sagen wir mal so. Und musste wahrscheinlich erstmal ins Krankenhaus und seinen Cut nähen lassen. Aber sagen wir mal so, zuvor in der vierten Runde hat er auch mit einem unabsichtlichen Kopfstoß die Nase von Lotito gebrochen. Deswegen ja, war halt so ein bisschen, die Köpfe gingen öfter mal aneinander in dem Kampf. Aber es war beides nicht mit Absicht, von daher kann halt passieren. Haben wir halt einen neuen deutschen Meister im Supermittelgewicht nach Hamburg. Und Kurin ist ja auch sein Trainer. Und ja, der war dann auch in der Ecke, sogar nach seinem Kampf noch, was auch sehr ungewöhnlich war. Aber ja, war auf jeden Fall insgesamt eine coole Veranstaltung. Man kann noch kurz sagen, Arthur Mann hat geboxt, auch von Sauerland, den haben sie da auch gewonnen. Christian Lewandowski hat noch vorzeitig gewonnen gegen Aufbaugegner. Ja, das war so das Wichtigste. Kann man sich aber alles online angucken, falls jemand Videos sehen will bei Boxwelt, bei YouTube.
Ja, mach das mal, weil das ist ja auch eine ganz, ganz schicke Location. Ich finde das immer schön, wenn so, ja, so Veranstaltungen an solchen Locations stattfinden. Das hat immer so gewissen Charme. Und die Karte ist ja auch doch ganz nett gewesen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Und zwar, ja, am 21. April, ebenfalls in Berlin, gab es im Estrella Convention Center eine Veranstaltung vom SES und zu sehen war das Ganze im MDR. Das hast du auch gesehen, Samira.
Ja, genau. Das habe ich auch live gesehen, war ich gestern. Ja, erstmal kann ich insgesamt sagen, dass es auf jeden Fall eine recht gut organisierte Veranstaltung war. Oder einer der besten, wo ich zuletzt war, sagen wir mal so.
Du warst sogar live vor Ort.
Ja, genau. Ich war live vor Ort. Deswegen merkt man ja auch immer, wie alles so organisiert ist. Und es war im Estrell Hotel in Berlin, also recht schicke Location auch. 3.300 Zuschauer waren da.
Mal kurze Frage eingeworfen. Weißt du auch, welcher legendäre Kampf auch im Estrell stattgefunden hat?
Ich glaube, Vitali Klitschko hat da geboxt,
Die
oder?
Kandidatin hat 100 Punkte. Ding, ding, ding,
Aber
ding, ding. Oh, warte mal kurz. Da
ich
muss ich
weiß nicht,
direkt.
was da noch legendär, also vielleicht meinst du auch
Ja,
noch was
okay, aber
anderes,
er hat
keine
gegen Bird verloren und somit
Ahnung.
hast du gewonnen.
Okay, Glück gehabt. Nee, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ja, ich war das erste Mal im Estrell, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand, da sollten öfter Boxveranstaltungen stattfinden. Das ist halt eine perfekte Atmosphäre, auch die Zuschauer und so. Man sieht von überall gut, trifft auch, ja, sieht mal den einen oder anderen. Zum Beispiel Huck war da mit seinem Bruder und Uli Wegner war da mit seiner Frau. Also sehr viele Leute. Ja, kommen wir mal zu der Card. Die Leute haben sich halt recht viel Mühe gegeben, würde ich sagen. SES gibt sich derzeit, also wenn ich es einfach mal so sagen darf, mehr Mühe mit ihren Veranstaltungen oder mit dem Umgang der Journalisten als zum Beispiel Sauerland oder so. Sage ich jetzt einfach mal so. Ist einfach so. Und ja, wer hat geboxt? Also interessant ist vielleicht auch mal kurz zu sagen, dass am Anfang eine Amateur-Fight gezeigt wurde. Dass halt auch so ein bisschen das Berliner Publikum vielleicht angezogen werden sollte, halt ein paar, ja, da waren ja auch einige Leute aus Vereinen und so, also hat man schon gesehen. Roger Adlon hat zwar verloren, aber trotzdem zieht ja auch Fans in die Halle. Und dann gab es halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Profikämpfe. Ja, fangen wir vielleicht mal mit einer Überraschung an. Elvis Hetemi hat geboxt gegen Roman Sharupa und er hat verloren, also durch K.O. Also das war echt eine Überraschung so. Also Hetemi kam eigentlich besser in den Kampf so, er ist auch ein technisch ganz guter Boxer, hat aber recht viel abgekocht, sah auf jeden Fall so aus, so von der Statur und so viel schmaler als der Gegner. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber auf jeden Fall hat er in der zweiten Runde gegen Ende richtigen rechten Haken abbekommen und der war so schwer angeschlagen. Also er ist zwar noch aufgestanden, hochgekommen und in seine Ringecke gewankt, aber fast auch wieder umgefallen. Und also man sieht selten so krass angeschlagene Boxer. Und ja, dann wurde er halt ausgezählt, haben sie auf jeden Fall ja gesagt, obwohl ich dann im Video gesehen habe, dass eigentlich der Ringrichter irgendwie nur bis 8 gezählt hat. Dann ist er aufgestanden, in seine Ringecke gegangen. Dann haben sie noch irgendwas gesagt mit Dirk Chemski, hat das Handtuch geworfen, was man alles live immer nicht so richtig sieht, wenn man so weit unten irgendwie seinen Blick hat. Aber am Ende ist es irgendwie dann die Entscheidung gewesen, ja, 10 out, Count und ja, K.O. Auf jeden Fall für ihn krasse Niederlage. Auch weil er unvorsichtig war, war selbst im Schlag, hat gerade seine Hand ausgestreckt und hat dann halt eine kassiert. Ja, ist wahrscheinlich wieder zurückkommen, aber war auf jeden Fall eine Überraschung. Sagen wir so. Dann Stefan Hertel, ja, was sagen wir da, gegen Dominik Landgraf. Sagen wir so, das war halt typischer Hertel-Style, so schön recht
Leichte
lange.
Hände.
Ja, recht lange. Ja, also ich glaube, viele hätten sich sagen, aber so einfach nur gewünscht, dass er schneller seinen Gegner ausnockt. Aber ich glaube, es hat bis zur vierten Runde gedauert und dann hat Hertel durch TKO gewonnen. Aber ich hatte auch nicht so den Eindruck, dass er es wie früher irgendwie drauf angelegt hat. Er hat halt immer gut gearbeitet, so konstant, wie man ihn so kennt.
Drauf angelegt? Wir reden hier von
Ja.
Hertel. Der Mann hatte bisher einen Knockout. Das ist jetzt der zweite Knockout von ihm.
Ja, aber das musste auch eigentlich bei dem Gegner, glaube ich, ein Knockout sein. Also ich glaube, es war schon so vorgesehen, aber ich gönne ihm diesen Sieg, auch diesen Gegner nach seinem letzten Kampf und so, jetzt ein bisschen was Leichteres und so, keine Ahnung, damit er wieder reinkommt. Gegen Deines hat er ja auch sagen wir mal, so einen guten Kampf gemacht oder harte Schlacht, keine Ahnung, war auf jeden Fall ein sehenswerter Kampf und jetzt gab es halt mal ein bisschen leichtere Kost, damit er sich vielleicht auch an das Gewicht gewöhnt, keine Ahnung. Ja. Aber war jetzt nicht irgendwie so ein Highlight, sagen wir so. Aber Kölling war auch da als Zuschauer. Dann kommen wir zu Tom Schwarz. Ich weiß nicht, ob einer von euch das gesehen hat. Ja, das
Habe
war.
ich.
Ich weiß nicht, wie ihr
Lass
das
uns
so
mal an deinen
empfunden
Gedanken
habt.
teilhaben.
Ja.
Ja.
Die große deutsche Hoffnung.
Ach, soll ich zuerst weiterreden, weil
Ja,
ich schon so
bitte.
viel rede? Okay. Ja, also der Kampf, sagen wir mal so, also es war ein sehr unschöner Kampf und ich hätte mir gewünscht, dass er auf jeden Fall früher beendet worden wäre.
Inwiefern unschön?
Sehr unsauber geführt. Schwarz hatte auch am Anfang ein bisschen Probleme, so reinzukommen, auf jeden Fall in der ersten Runde so. Da fand ich, hätte man ruhig Gashi geben können, so, weil der einfach. Der ist auch recht beweglich, kleiner, so springt in den Mann rein und mit seinen Schwingern hat er ihn auch ab und zu so, sogar getroffen.
Fieser Wühler, ne?
Ja, genau, so ein bisschen fieser Wühler. Man weiß, er hat nicht Luft für so viele Runden, aber am Anfang könnte er durch K.O. vielleicht irgendwie gewinnen oder halt seine Chance suchen, war ja klar eigentlich. Wie soll er es anders machen? Er ist ja dafür bekannt, eigentlich, dass er danach nachlässt. Ja, Runde 2 war eigentlich dann schon unschön, dreckig. Sie haben, also Tom Schwarz und Gashi standen sich irgendwann in der Ecke gegenüber, ja, im Gewühle halt, wie öfter mal. Dann hat halt Gashi also man hat bei ihm gesehen, es waren schon absichtliche Kopfstöße mit seinem Kopf halt unter Tim, sage ich schon, Tom Schuppe, Tom Schwarz Kinn halt ist so hochgesprungen, hat den absichtlichen Kopfstoß ans Kinn gegeben. Tom Schwarz
Naja.
ist, ja, oder, naja, vielleicht,
Ich sage,
ich
also
weiß
ich
nicht,
habe mir das
sagen
jetzt
wir
mal im
mal,
Replay angeguckt, so
nicht?
wie der da dran stand, würde ich fast schon behaupten, er, das ist in der Hitze des Gefechts passiert. Vor
Ja,
allem, du
sagen
darfst ja
wir
doch nicht
so.
vergessen, wie clean der eigentlich im Vergleich zu Schwarz ist.
Ja, okay, man will ihm ja nichts unterstellen, aber ich habe schon die folgenden Kopfstöße noch im Kopf, deswegen unterstelle ich ihm wahrscheinlich schon was. Die nächsten, den zweiten und dritten, die auf jeden Fall absichtlich waren, aber nicht so schlimm. Sagen wir mal so, der erste, man weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall gab es einen Kopfstoß. Tom Schwarz hat sich fallen lassen und er lag echt eine gefühlte Ewigkeit auf dem Boden. Also man hat gedacht, was ist denn jetzt passiert? Steht er überhaupt nochmal auf? Also man hat es ja nicht so richtig gesehen, so als Zuschauer, wenn du da direkt am Ring bist und die Fotografen vor dir. Da denkst du so, alle stehen auf und alle sind ein bisschen geschockt. Manche schreien und haben rumgeschrien, was soll das und so. Manche haben auch gesagt, er ist ein bisschen theatralisch gefallen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall lag er halt recht lange im Ring. bevor er wieder hochgekommen ist. Gefühlt, ich weiß nicht, wie lange das ging, die Pause. Ich glaube, es wurde gesagt, die dürfte höchstens 5 Minuten sein, aber war sie wahrscheinlich auch fast so lange mit der ganzen Diskussion. Was jetzt gemacht wird, dürfen wir den Kampf abbrechen? Also irgendwie waren sich alle nicht so sicher, auch der Referee-Ringrichter wusste nicht so richtig, so, kann ich per Disqualifikation sozusagen Gashi aus dem Kampf nehmen und hat Tom Schwarz dann auch trotzdem gewonnen oder nicht? Dann hat er ihm aber nur 2 Punkte abgezogen, Gashi als Strafe. Also hat er den Kopfschuss halt als absichtlich eingestuft, sagen wir so. Das ist halt seine Entscheidung, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Aber kann man sich drüber streiten. Ja, sagen wir, dann ging es weiter. Ja, ich weiß nicht, auch schon die dritte Runde hatte ich schon keine Lust mehr, dieses Gefecht weiterzugucken eigentlich, weil ständig irgendwie so diese Mätzchen kamen. Ne? Sie umarmen sich und Gashi macht halt einen auf cool und schlägt ihn dann irgendwie noch auf den Hinterkopf nach und immer so, haha, irgendwie ärgert dich jetzt mal. Okay, Tom Schwarz war manchmal in manchen Situationen auch nicht irgendwie besser, aber ich fand so ein bisschen, dass Gashi der größere Stinker war. Und ja, es ging halt immer so ein bisschen, ja, obwohl die ja, zweite, dritte Runde kann man schon Schwarz geben. Die dritte war ein bisschen knapperer. Dann die nächste, es war halt schon, manche Runden waren schon knapp. Die nächste, glaube ich, hatte ich auch Gashi knapp gegeben, dann wieder Schwarz. Aber dann gab es ja nochmal, ja, ich glaube nochmal Punktabzug. Im Endeffekt lag Tom Schwarz nach Punkten total weit vorne. Und ja, hätte dann eh gewonnen und war das Urteil in der sechsten Runde. Ich glaube, die sechste Runde war. Sie mir mal helfen. Wurde, glaube ich, Gashi nach 1:12 disqualifiziert.
Genau, genau.
Was dann auch angebracht war, weil da folgten ja noch 2, 3 Kopfstöße und irgendwann dachte man sich auch, okay, das reicht jetzt. Also ich hatte das Gefühl so am Ring, weil ich dachte, das Problem war halt auch, dass keiner der Boxer so seinen Rhythmus entfalten konnte, so, weil ständig irgendjemand entweder eine Stinkerei gemacht hat oder sie lagen sich in den Arm. Gashi ist halt mit seinem Kopf nach vorne in den Gegner reingesprungen. Schwarz hat sich natürlich so Klitschko-mäßig raufgelehnt, also ständig wurde auch dieser Kampffluss unterbrochen oder der Ringrichter ging dazwischen, hat Gashi ermahnt, beleidige mal nicht der Gegner oder rede nicht, wenn du weiterredest, dann mal ermahne ich dich. Das hat er ungefähr dreimal in einer Runde oder so gemacht, also es kam einem so vor, dass ständig der Kampf unterbrochen wurde, deswegen war es halt nicht schön. Und ja, als dann die Disqualifikation war, gab es großen Trubel, Gashi ging in die Ecke von Schwarz, wollte ungefähr so weiterkämpfen. Ja. Und dann haben aber beide, glaube ich, fast gleichzeitig sich nochmal was weitergekämpft, obwohl der Kampf eigentlich schon offiziell beendet war. Dann sind noch ein paar Securities eingesprungen und die Teammitglieder, Deines war, glaube ich, noch mit dabei und Böse ist auch noch mit reingesprungen. Und ich glaube, ja, dann hat sich, glaube ich, ein Betreuer von Gashi Tom Schwarz festgehalten und ach ja, auf jeden Fall war das dann so eine kleine Massenschlägerei im Ring. Aber die Zuschauer sind eigentlich ganz cool geblieben. Ich war ja ganz vorne, deswegen habe ich es gesehen. Keiner ist geflohen oder nach hinten gerannt oder so. Ich glaube, viele wussten, okay, Security ist da, die werden jetzt alle sich vielleicht beruhigen. Und ja, das war halt so ein bisschen Fahrdabeigeschmack. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, aber im Fernsehen kam es auf jeden Fall nicht so rüber, wie es da live war. Also da war schon große Aufruhr und Aufregung und so. Im Fernsehen war es so irgendwie voll kurz gefühlt, wo ich mir das angeguckt habe. Aber so nach diesen ganzen Volumen, Unsportlichkeiten und diesen ganzen Rumliegen lange im Ring und vielleicht hat er sich wirklich schwer verletzt, wusste man ja nicht oder doch und hat er weitergekämpft. War schon auf jeden Fall sehr aufregend.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil in der Halle weiß man ja auch, hat man ja vielleicht teilweise auch weniger Informationen und teilweise mehr und das ist ja auch ja ein ganz anderes Bild, was man so hat, wenn man vor Ort ist. Und das ist schon ein bisschen besonders gewesen. Also ich weiß auch nicht, ob nach dem Kopfschuss, wo Schwarz sich da auf den Boden gewälzt hat oder wo der so lange lag, ob das jetzt wirklich notwendig war. Aber ja, sei es drum. Also auf jeden Fall ziemlich unschön sowas. Ne? Das ist nicht gut sowas. Und ja, aber ich denke insgesamt, Tom Schwarz ist einfach den Gashi derart körperlich überlegen und wahrscheinlich auch skilltechnisch doch auch noch überlegen, dass es so die einzigste Möglichkeit war von Gashi.
Ja, aber man muss sagen,
dass da irgendwie was zu machen.
Skilltechnisch überlegen war, hatte das aber nicht wirklich.
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht so wirklich zur Geltung kommen lassen. Ich meine, Der, streng genommen hat er immer versucht, den Kampf zu vermeiden. Weil Gashi halt einfach so ein fieser Wühler war, der auch ein bisschen dreckig gekämpft hat. Aber wenn du doch den Skill und vor allem diese unheimlichen Reichweitenvorteile hast, müsstest du den doch eigentlich locker ausboxen können.
Eigentlich, ja. Ja, er ist jetzt kein Skiller vor dem Herrn so, ne? Aber ich denke, da ist schon noch irgendwo ein Klassenunterschied zwischen den beiden, aber ja, also ein bisschen souveräner hätte er vielleicht agieren können, Tom Schwarz, aber vielleicht konnte er auch einfach nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. So irgendwie nach dem Kampf ziemlich unschön so, also ich weiß nicht, es ist so ein Kampf, da gewinnt ja auch niemand wirklich, ne? Also das ist ja ein Kampf, den Tom Schwarz jetzt, ja, dieser Sieg bringt ihn ja jetzt ja auch nicht unendlich weiter. Und Gashi, ja, ist auch nicht gut, sowas zu tun, weil, weiß ich nicht, das ist halt dann vielleicht auch unangenehm für die nächsten Veranstalter wieder. Oder denkt man vielleicht, soll man den engagieren, ich weiß es nicht.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, ja. So wirklich gewonnen hat wahrscheinlich keiner, ne, in dem Kampf. Außer Tom Schwarz so auf dem Papier, aber.
Ja, gut, aber. Das haben auch die Zuschauer, glaube ich, so gesehen, weil eigentlich, also Gashi wurde ausgebuht, als er halt die Halle verlassen hatte, und eigentlich hat Tom Schwarz wurde auch ausgebuht, als dann das Urteil kam und er angefangen hat zu reden. Also die Leute, glaube ich, waren einfach insgesamt unzufrieden mit dem Verhalten von beiden, weil Tom Schwarz hätte sich ja auch nicht auf diese, weiß nicht, Pre-Fight-Schlägerei einlassen müssen. Er hätte
Post.
Post. Hätte ja auch einfach weggehen können oder keine Ahnung. Und man muss schon sagen, also klar, er hat halt, Gashi hat zweimal einen Punktabzug von 2 Punkten bekommen. Hätte er den, also wegen halt Kopfstoß, hätte er die nicht bekommen, wäre der Kampf auf jeden Fall viel enger gewesen. Ne? Also Tom Schwarz ist auf jeden Fall eigentlich eine Klasse besser oder mehrere, aber konnte das nicht so richtig entfalten, würde ich auch sagen. Also. Und Gashi war natürlich gefrustet nach diesen Punktabzügen. Also dann war das dann wahrscheinlich am Ende so scheißegal. Ich dachte, was habe ich noch zu verlieren?
Ja, eben. So also die gedacht, die Null ist eh weg, ne? Und dann versuche ich nochmal irgendwas so. Ja. Was soll man da noch groß zu sagen, ne?
Man muss jetzt noch dazu sagen, Stand jetzt, wir haben den 22.04.2018 um 20.50 Uhr, wir sind mal gerade bei der Aufnahme, und der Kampf hat auf YouTube bei Sport im Osten schon 31.581 Klicks, also scheint gerade auch gut durch die Medien zu gehen.
Ja, wenn irgendwo Schlägerei steht, dann schalten nochmal alle doppelt ein. Vielleicht ist es dann doch gute Werbung fürs Boxen.
Ja, das Beste ist der Kampf von Agit Kabayel gegen Rovanchin, der auch online ist, der hat gerade mal 5.300 Klicks im Gegensatz zu dem.
Ja, dann, ja, so eine Skandale reizen die Zuschauer dann doch. Jeder will dann halt sehen, wer hat angefangen, wer war schuld und naja, wer wollte mitkämpfen, wer nicht. Wer ist weggerannt. Ja, nee, aber ist jetzt auch nicht so, dass man Angst um sein Leben haben muss oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Zuschauer da in den Rängen mitgemacht hätten oder manche sind halt reingesprungen. Das hat sich halt alles nur im Ring kurzzeitig abgespielt. Von daher muss man auch sagen, gute Security auf jeden Fall. Die sind sofort dazwischen dann auch. Und es war dann auch okay. Dann gab es halt den Hauptkampf mit Kabayel und ich fand den auch ziemlich gut live am Ring. Okay, der Gegner war jetzt nicht was Übermenschliches. Kabayel war auf jeden Fall mehrere Klassen oder ist mehrere Klassen besser. Aber ich finde, es war trotzdem so ein ansehnlicher Kampf, auch wenn der kurz ging, irgendwie nur 3 Runden. Kabayel hat durch K.O. gewonnen nach 2 Minuten 25 und
aber Rovanchin hat ja auch damals gegen Dimitrenko eine ganz ansehnliche Leistung gebracht.
Ja, das ist kein schlechter Mann, er ist auch recht beweglich, ne? So fürs Schwergewicht. Und,
andererseits, er ist noch nicht mal Top 200 bei Boxrec Stand jetzt. Was sagt das jetzt aus? Ist jetzt ist er eigentlich seinem Ranking jetzt zu schlecht schuld oder war Dimitrenko damals so schlecht?
Ja, das weiß man auch nicht so genau. Ja, vielleicht beides ein bisschen, keine Ahnung. Also, aber sagen wir mal so, Kabayel hatte keine Probleme mit ihm. Okay, er kam in der ersten Runde so nicht gleich, er hat ein paar Treffer genommen, sagen wir mal so, er kam nicht, war nicht direkt da, so, musste erstmal ein bisschen gucken, Er hat gesagt, er musste erstmal ein paar Treffer nehmen oder wollte erstmal ein paar Treffer nehmen, damit er guckt, wie hart er schlägt. Aber es war, glaube ich, auch nicht so der Plan, meinte der Trainer. Aber dann in der zweiten und dritten Runde, gerade die dritte, da hat er ja noch kurz tänzelnd, leichtfüßig noch agiert und bevor er ihn K.O. geschlagen hat. Also für mich, ich kann sagen, für mich ist er derzeit der beste Schwergewichter, den wir in Deutschland haben, würde ich ihn einschätzen als stärksten. Okay. Marco Hug zähle ich jetzt noch nicht dazu, weil er hat noch keinen Kampf im Schwergewicht gemacht und aber er hat ja, glaube ich, Interesse, vielleicht gegen ihn zu boxen. Deswegen war er wahrscheinlich auch da. Aber ich muss sagen, sehr sympathisches Team. Ich habe ein bisschen auch mit dem Trainer geredet und so. Und auch ein bodenständiger Boxer kommt so ganz so sympathisch und, wie soll man sagen, down to earth rüber, also nicht überheblich oder so. Ganz ruhig und so ganz nett. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, da kann man auf jeden Fall viele interessante Kämpfe machen. Gegen Marco Huck wäre auf jeden Fall, weiß nicht, wäre interessant, oder? Gegen wen würdet ihr ihn lieber sehen?
Also gegen Hook fände ich auf jeden Fall super spannend. Also ich gehe mal davon aus, dass Hook jetzt seinen Comeback-Fight gewinnt. Und Caballel, ja, also finde ich auch, ihm muss man fa fast da Nummer 1 haben zurzeit. Nummer 2 würde ich ja, Dimitrenko wahrscheinlich sehen zurzeit. Ne? Aber das wären so Kämpfe, die wären natürlich schön. Also Caballel
Weiß man nicht, ob
gegen
Dimitrenko da jetzt
Dimitrenko.
gerade ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Oder gegen Hook, aber es wäre auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Und ich denke, das wäre sicherlich auch so der nächste Karriereschritt von Caballel, so zumindest so, ich meine, für die meisten ist er wahrscheinlich schon die Nummer 1 hier, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, ja, Dimitrenko ausnocken würde oder ja, dann hätte er auf jeden Fall in Deutschland auf jeden Fall sein Revier markiert und wäre hier die klare Nummer 1, was da für mich ja halt auch jetzt schon ist. Aber
Sagen wir
ja,
mal so,
aber
Caballel hätte auf deutscher Ebene aber immer noch ein paar Namen, die er durchaus, sag mal, boxen könnte. Also gehen würde definitiv Teper, weil kein großer Vertrag.
ja.
Gehen würde Tom Schwarz eventuell, weil gleicher Promoter.
Aber
Aber
was wird man nicht tun?
ich glaube,
Niemals.
da sehen die, da wollen die sich beide, glaube ich, nicht irgendwie die Blöße geben.
Nee, ich glaube
So,
auch
dann hast du
nicht.
aber noch die
Ja, Caballel, glaube
Möglichkeit.
ich, würde das schon tun, aber
Ja,
Tom
aber der
Schwarz.
Promoter nicht, nicht der
Ja,
Promoter.
genau.
So, was hast du noch für Möglichkeiten? Edmund Gerber, den könnte
Soll.
man nehmen. Walisch kannst du
Will,
nicht
ja.
nehmen, weil der bei Sauerland ist.
Manuel Char. Könnte man auch noch nehmen.
Wäre auch eine Option und er könnte Weltmeister dadurch werden.
Ja, also Stand heute würde ich auch Caballel vor Char sehen, ganz klar.
Ja, würde
Ein
ich
bisschen
auch.
frischer und unverbrauchter.
Ja, ne, sonst, also vom Sportlichen wäre für mich zumindest wär vielleicht Gerber noch einigermaßen interessant.
Ja, Gerber ging er jetzt halt auch, weil der auch nicht bei irgendwelchen Promotern ist, wo man nicht irgendwie eine Kooperation machen, verhindern müsste, weil es da irgendwelche Schwierigkeiten mit dem TV-Vertrag gibt. Deswegen würde ich zum Beispiel Walisch schon ausschließen, weil der bei einem anderen Fernsehsender ist. Und
Ja.
Sauerland.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass Walisch wirklich Interesse an einem Kampf gegen Caballel
Walisch
hätte.
ist doch irgendwie das gefühlt, irgendwie das ewige Talent, das mittlerweile auch Anfang 30 hier so nie und irgendwie nie boxt und andauernd verletzt und, ist oder absagt.
Ja, also zumindest Stand heute ist Caballel auf jeden Fall für mich zumindest in jedem Kampf gegen jeden Deutschen ein Favorit. Und das ist relativ klar. Aber gut, also ich denke, Caballel ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht auch auf jeden Fall mal Richtung ja, WM schielt. Ne? Also steht er ja jetzt schon ganz gut in den Rankings da und ja, vielleicht so ein Sieg über Dimitrenko oder so wird ihn sicherlich noch weiter nach vorne bringen. Und ja, ist auf jeden Fall von diesen deutschen Kämpfern so derjenige, der am ehesten vielleicht nochmal irgendwo am Titelshot kratzen dürfte in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren zumindest. Er ist ja auch noch nicht allzu alt. Gut. Dann wäre es das auch gewesen mit dieser Veranstaltung. Dann gab es noch eine Veranstaltung, Robert, auf Sport 1. Ja, von Nisse Sauerland in Sundsvall in Schweden.
Richtig, Sundsvall ist keine Möbelstück von Ikea, sondern eine Stadt. Ja, die Fightcard lief auf Sport 1 ab 20 Uhr, fast in voller Länge. Unter anderem haben auch geboxt Albon Pervizay gegen Irakli Gvenat Tatze. Also manchmal frage ich mich ja schon wirklich, wo kriegst du diese Leute her? Oder wie kriegen diese Leute so einen Rekord zusammen?
Ja, also, das ist, also diese Georgier, die kriegen die, die machen das schon. Und dann geht es halt los also nach Schweden.
Da habe ich echt gemerkt bei diesem Irakli-Gewinner. Es gibt ja so Leute, die machen nur eine Karriere, damit sie Karrieren für andere machen können. Oder also dafür herhalten können. Der Typ hat 16 Kämpfe, 10 hat 10 Mal gewonnen, 6 Mal verloren. So wie der geboxt hat, habe ich mich gefragt, gegen was für 10 Leute muss der denn gewonnen haben, dass der so scheiße gegen den Pervizay aussieht. Aber Pervizay sollte man mal im Auge behalten, für auf deutscher Ebene ganz passabel. Mal gucken, wie er sich entwickelt. Es gab dann noch andere Kämpfe von Robin Savard, Simon Henriksson, einen Frauen-WM-Kampf. Verena Kaiser hat gegen Michaela Lauren geboxt. Sie hat aber leider verloren. Michaela Lauren für ihre 42 Jahre eigentlich immer noch ganz gut. Ich würde aber fast behaupten, würde der Kampf in 1 oder 2 Jahren stattfinden, würde Kaiser gewinnen. Also man, da hat eigentlich nicht so viel gefehlt in meinen Augen. Das hätte das vielleicht noch 2, 3 Runden länger gegangen, hätte Kaiser wahrscheinlich nochmal irgendwie da was rumreißen können, aber es ist, wie es ist. Kaiser hat verloren. Dann noch im Halbschwergewicht Sven Fornling gegen Karel Horacek. Ja, war jetzt auch kein sonderlich spannender Kampf. Der Hauptkampf war aber Otto Wallin gegen Adrian Granat um den vakanten EBU Union Heavyweight Title. Das heißt also, ein untergeordneter Titel, den Titel, den Agit Kabayel hält. Das heißt also, der Sieger dieses Kampfes, ich greife dem schon mal vor, das ist Otto Wallin, hat also wahrscheinlich die Möglichkeit, vielleicht bald Agit Kabayel rauszufordern, was ich sogar, ehrlich gesagt, ein ziemlich cooles Duell fänden würde, weil ja. Adrian Granat hat, also ich versuche jetzt mal beide Boxer oder den Stile der Boxer zu vergleichen, den sie geboten haben. Adrian Granat hat ja letztes Jahr diese vollkommen überraschende Niederlage gegen Dimitrenko gehabt. Also da, dass der in der ersten Runde so dermaßen drunter geht, hätte damals ja keiner für möglich gehalten. Im Nachhinein, jetzt auf den Kampf gesehen, hat es mich gewundert, dass Granat nicht die nächste Niederlage genommen hat. Er hat jetzt einen neuen Trainer, Jonathan Banks, der ja auch früher mit Klitschko zusammengearbeitet hat, der aber in meinen Augen jetzt nicht wirklich ein, naja, unheimlich guter Trainer ist. Hat im Endeffekt extrem eindimensional geboxt. Er hat zwar an sich eine ganz gute Beinarbeit gezeigt, hat einen Jab, der auch wirklich eigentlich passabel ist und Schlagkraft ist da, ja. Aber im Endeffekt hatte er eine gute Beinarbeit, aber vollkommen eine fehlende Arbeit mit vollkommen fehlende Armarbeit gehabt. Er hat eine Führhand gehauen, hat versucht, eine Gerade reinzuhauen und dann ist meistens erstmal 10 Sekunden gar nichts passiert. Während Wallin immer mal wieder zum Körper gegangen ist und nicht allzu viel an den Kopf gegangen ist, aber wenn er mal an den Kopf gegangen ist, dann hat auch Granat 2, 3 Mal gewackelt. Also Granat im Endeffekt hat seine Vorteile, aber die hat er im Endeffekt 0 ausgespielt. In der letzten Runde hat er nochmal Moment, ich muss nochmal zurückspulen. In der Runde 7 oder 8, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da schien es einmal so zu sein, als würde er Wallin am Rande einer TKO-Niederlage zu haben, hat aber wiederum dann sich zu viel Pausen genommen und nicht entscheidend nachgesetzt und hat somit vollkommen verdient den Kampf durch Mehrheitsentscheidung verloren. Quatsch, stimmt gar nicht mehr. Es war eine UD, also er hat alle Runden verloren und auch Jonathan Banks hat ihm das gesagt, was machst du, etc. pipapo. Du verlierst den Kampf und er hat da nicht seine Lehren draus gezogen. Und was ich eigentlich schade finde, weil bis dato hatte ich eigentlich Granat immer ganz gerne gesehen, aber man sieht ja immer erst, wie gut wirklich ein Boxer ist, wenn er auch mal wirklich gegen, naja, höherklassige Boxer kämpft. Wallin ist ja jetzt auch nicht gerade ein klasse Boxer vor dem Herrn. Er ist grundsolide, aber man hat schon gesehen, dass er ihm boxerisch deutlich überlegen war. Im Ganzen kann man sagen, boah, war die Fightkarte jetzt auf Sport 1 jetzt nicht so super interessant. Andererseits, wann kriegst du auch mal so kleinere Veranstaltungen im Fernsehen zu sehen? Von daher, wenn man nichts zu tun hat an dem Abend, wie ich, dann konnte man sie sich angucken. Ansonsten hat man da jetzt eigentlich auch nicht verpasst.
Ja. Gut, dann kommen wir zu uns.
Ich habe noch eine Frage.
Ja. Ja.
Nur kurz, wie hat dir so die Übertragung gefallen? Also so das, wie es bei Sport 1 gemacht war, war das nach deinem Geschmack? So mit den, die haben ja meistens so Gesprächsrunden, wer war Experte, der Graziano.
Ach so, oder? Also da das ja eine Übertragung aus Schweden war, war niemand vom Sport 1 Personal, sage ich jetzt mal, direkt vor Ort. Es wurden kurze Interviews aus den Kabinen gezeigt, wo allerdings der Interviewführende nicht im Bild war. Ich weiß jetzt nicht, wie die Moderatorin bei Sport 1 heißt. Die hat das eigentlich, finde ich, relativ gut gemacht. Der Sportexperte war Axel Schulz und als Kommentator war natürlich Tobias Drews dabei gewesen. Die Einordnung war soweit auch in Ordnung gewesen. Da wurde jetzt nicht irgendwie was schön oder toll geredet. Es wurde relativ sachlich kommentiert. Wahrscheinlich auch lag es auch daran, dass da nicht so viel Sauerland-Boxer dabei waren, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Im Gesamten wurde es eigentlich ja, ganz gut kommentiert, weil da ja nie irgendwas jetzt auf Weltklasse-Niveau bei war, was jetzt irgendwie auch so, oder sagen wir mal so, was irgendwie vorgab, auch Weltklasse zu sein. So kann man es, so würde ich es zusammenfassen.
Ich glaube, ja, dann ist es ja immer, ich glaube, Sarah Valentina ist immer live vor Ort. Die hat zwar keine Ahnung vom Boxen, aber ist trotzdem immer live vor Ort als Einzige.
Ja gut, Andrea Kaiser hatte auch keine Ahnung vom Boxen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch wieder. Ich glaube, die Expertenrunde ist, glaube ich, immer, also die ist nie live vor Ort. Die sind, glaube ich, immer im Münchner Studio und reden da halt.
Ja, Ruben, das stimmt nicht ganz. Oder? Ich war schon bei manchen Veranstaltungen, also was ich im Fernsehen gesehen habe, live vor Ort. Also ist das diese Blonde?
Ja, sie, ja, ich meine ja, sie schon, aber ich meine Drews und diese ganzen anderen Kommentatoren, die sind ja immer in dem Studio dann, ne? Das ist auch so geblieben dann. Ah, also okay. Die sind, glaube ich, immer, die waren auch zuletzt immer in München. Also glaube ich, die waren nie live bei den Kämpfen, auch wenn die in Deutschland waren. Also ich glaube, das ist das Konzept, deswegen, ich wollte nur wissen, ob das so fortgeführt wird, aber ist anscheinend so, ja. Spart man ja auch Geld, wenn man nicht alle Experten da ständig zu allen Kämpfen hinschickt, sondern nur eine Person.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Und zwar am 21. April ja, kämpft ein alter Bekannter mal wieder. Amir Khan kämpfte gegen Phil Logreco. Ja, allzu viel kann man eigentlich da nicht zu sagen zu dem Kampf. Also nur, dass das Amir Khan ihn direkt am Beginn des Kampfes den Logreco einen Volltreffer richtig eingeschenkt hat und der war sofort hört. Und damit war der Kampf im Grunde auch schon vorbei. Weil von der einen Hand, der hat angeschlagen, dass das einfach dann nicht mehr weiterging. Und ja, von daher schöner Comeback-Sieg von Amir Khan. Man weiß ja von Amir Khan schon, dass er Feuerwerk abbrennen kann, aber dass er den Logreco dann derart wegmacht, hat mich ja doch schon ja, irgendwo ein bisschen beeindruckt. Fand ich gut von Khan. Ich bin ja sonst immer ein großer Khan-Kritiker, aber das war schon sehr nett anzusehen, was er da gemacht hat. Ja, wirklich schlauer ist man nicht, was seine Leistungsfähigkeit angeht, aber das war schon mal nicht schlecht. Also, ja. Da hat man schon von Khan Kämpfe gesehen, gerade gegen Diaz zum Beispiel, wo er sich dann doch sehr, sehr gequält hat. Also, das hat er dann doch schon, ja, sehr schön erledigt. Gut, ja, eine andere Card gab es auch am 21. und zwar in Belfast. Carl Frampton kämpfte gegen Nonito Donaire, beziehungsweise gegen das, was noch von Donaire da ist. Imano, du hast ein bisschen was davon gesehen?
Ja, ein kleines bisschen. Genau, allerdings nur grob die Highlights kurz reingesnappt. Also grundsätzlich würde ich sagen, von dem, was ich gesehen habe und was ich gelesen habe, auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Frampton. Nach Punkten eindeutig gewonnen, 117-111 hatten es die Richter am Ende des Tages. Und ja, Donaire ist wohl nur noch ja, ein Schatten seiner selbst. Ne? Das ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man bedenkt, was der vor einigen Jahren dann noch war. Wenn man ihn jetzt so sieht im Ring, tja, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, was da mit ihm passiert ist. Irgendwie, ja, von einer Nacht auf die anderen, ziemlich schwach geworden. Und ja, ich hoffe, dass er seine Karriere dann jetzt nach dem Kampf beendet, weil wenn du gegen Frampton, bei allem Respekt gegenüber diesem Mann, ist natürlich ein sehr starker Boxer, aber da so chancenlos im Endeffekt und sang- und klanglos Kampf abgibst nach Punkten, dann ja, hast du in der Weltspitze nichts mehr verloren. Und da muss man die Konsequenz dann, denke ich mal, jetzt spätestens nach dem Kampf ziehen, die Karriere beenden. Und für Frampton, ja, ist natürlich ein, würde ich sagen, starker Sieg, weil, wie gesagt, Donaire halt meiner Meinung nach nur noch, ja, ein Name ist. Mit Weltklasse hat das leider nicht mehr viel zu tun. Deswegen starker Sieg in Anführungszeichen. Also ein Sieg gegen einen starken Namen, ja, aber ich weiß nicht. Ein Sieg gegen starke Leistungsfähigkeit eher leider nicht. Dementsprechend, ja, trotzdem Glückwunsch natürlich an Frampton. Schauen wir mal, wie es für ihn weitergeht jetzt nach diesem Sieg. Und für Donaire, denke ich, ja, sollte es das dann wohl jetzt endgültig gewesen sein.
Ja, dann gibt es am Wochenende noch eine Veranstaltung. Da gab es ja drei Kämpfe, die Events wert waren. Als erstes ja, Jamal Charlo kämpfte gegen Hugo Centeno Jr. Charlo, ja, erledigte seinen Gegner sehr souverän in der zweiten Runde. Vorzeitig solide Vorstellung, aber ja, das ist jetzt auch langsam Zeit für Charlo, dann die ganz großen Namen zu boxen. Im Grunde auch nichts, wo man jetzt ja näher drauf eingehen müsste. Ist im Grunde, ja, schöner Sieg, aber jeder will ja jetzt Charlo gegen die guten Leute im Mittelgewicht sehen. Das würde uns, denke ich, doch alle freuen. Und von daher hoffen wir mal, dass Charlo dann demnächst größere Namen in Angriff nimmt. Dann gab es den Kampf im Superfedergewicht Gervonta Davis gegen Jesus Marcelo Andres Cuellar. Das war auch wieder eine sehr eindrucksvolle Vorstellung von Davis. Ein Mann, den man im Superfedergewicht auf jeden Fall auf Radar haben muss. Auch ein Mann mit beeindruckender K.O.-Quote. Also ganz, ganz nett anzusehen auf jeden Fall, der junge Mann. Und auf jeden Fall auch ein Mann mit großer Zukunft, der sicherlich jetzt auch dann an die größeren Kämpfe strebt. Also für mich der Hauptkampf war mehr oder weniger Broner, der immer irgendwie zumindest, man kann ihn mögen oder man kann ihn hassen, aber die Kämpfe sind zumindest immer unterhaltsam. Und er kämpfte gegen Jesse Vargas. Das war ein Kampf, wo die Wettquoten auch einigermaßen ausgeglichen waren. Und der Kampf gestaltete sich ja dann doch recht eng, Imanu. Kannst du so mit dem Urteil leben, was dann da so rauskam?
Naja. Ich würde sagen, wenn ich mir die erste Hälfte des Kampfes anschaue, war es sehr, sehr eindeutig für Vargas. Broner, ja, wurde mehr oder weniger outgepunched, work-rated, hat ja sehr wenig investiert in den Fight. Wurde vom Jab von Vargas in den Anfangsrunden dominiert. Ich hatte es nach 6 Runden 5-1 auf meiner Scorecard für Vargas. Ja, Broner, klar, wurde dann in den Rundenpausen dann auch immer wieder vermehrt gesagt, Junge, du musst hier mehr machen. Du gibst hier rund um Runde ab, wenn du hier nicht was draufpackst. Dann, ja, verlierst du den Kampf nach Punkten. Und er hat dann auch definitiv ein bisschen mehr gemacht und Vargas hat sich so ein bisschen mehr in der zweiten Hälfte des Fights so auf einen Schlagabtausch eingelassen. Also er hätte weiter so machen müssen wie in den Anfangsrunden. Die Pace von Broner einfach rausnehmen, indem er auf Distanz hält mit seinem guten Jab. Da hat er den Broner wirklich, wie gesagt, in den ersten 6 Runden perfekt auf Distanz gehalten. hat ihn auch gar nicht so wirklich zur Entfaltung kommen lassen. Broner hat dann ja ein bisschen mehr so mit der Brechstange versucht und Vargas ist drauf eingegangen und hat dann mitgebrawlt, so in seinem mit seiner mexikanischen Leidenschaft. Ja, und dementsprechend wurde der Kampf dann enger und Broner konnte die eine oder andere Runde sammeln, weil im Brawl, im Schlagabtausch hat sich Vargas nicht so gut gemacht wie der gute Broner. Also Broner, wie gesagt, im Schlagabtausch der bessere Mann und dementsprechend die Runden dann in der zweiten Hälfte des Kampfes dann tendenziell hauptsächlich eher für den Amerikaner, für Broner. Und ja, dann hast du am Ende einen Draw gehabt. Wie gesagt, bin ich aber nicht mit einverstanden, weil Vargas, ich glaube, in der 10., 11. und 12. Runde für mich nochmal den besseren Eindruck gemacht hat. Also die Runden hat er wieder, gerade die 11. und 12.
Also die 12. finde ich auch, ja.
Hat er wieder versucht, so ein bisschen zu boxen wie in den Anfangsrunden. Und hat die, also die 11. und 12. hat er sich meiner Meinung nach gesichert. 10. eng. Und so, ja, 7., 8., 9. kannst du Broner geben. Vielleicht noch eine in den ersten 6. Dann hast du, ja, 2 Runden vorne den Vargas. Also für mich hat er den Kampf, war ein enger Kampf dann schlussendlich, klar, durch die zweite Hälfte des Kampfes, aber schlussendlich, finde ich, hat Vargas ihn dann schon close but clear für sich entschieden. Deswegen kann ich mit dem Draw hier nicht so wirklich leben. Es ist natürlich keine wirkliche Fehlentscheidung. Man kann sich das so zurecht scoren, dass es ein Unentschieden ist. Aber ich kann damit nicht leben, dass ein Punktrichter Broner vorne hatte sogar. Das muss man ja auch sagen. Und ich glaube 115, 113 für Broner und zweimal 114, 114. Also tendenziell ja eher für Broner dann sogar. Damit kann ich ganz und gar nicht leben. Also wenn überhaupt einer gewonnen hat, dann Vargas gewonnen. Unentschieden, also mit Bauchschmerzen für Broner hat er, finde ich, Glück gehabt, dass das Draw gewertet worden ist. Wenn es dann für Vargas gescored würde, dann könnten wir möglicherweise über ein Karriereende vielleicht sogar von Broner nachdenken und so. Ja, stehen sich beide dann wohl in einigen Monaten dann nochmal gegenüber. Zumindest war das so kurz nach Kampfesende von beiden so mehr oder weniger abgemacht worden. Beide waren einverstanden, nochmal gegeneinander zu kämpfen. Das Ding zu wiederholen, so können beide nochmal ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe es ja in der 12. Runde auch noch gesagt, wahrscheinlich werden wir hier einen Draw dann den bekommen, weil wenn der Kampf eng ist, wie gesagt, wenn man es jetzt einem von beiden gegeben hätte, die Karriere für den dann wohl mehr oder weniger erstmal im Arsch gewesen, ne? So salopp formuliert. Und leben beide weiter. Beide haben die Möglichkeit, nochmal zu kämpfen. Und neue Flagge kann man noch ein bisschen bedienen, sowohl die Boxer als auch die Fans. Und dementsprechend eben Draw.
Genau. Vor dem Kampf hat der Tommy, der schon einige Zeit nicht mehr mitgemacht hat, aber hoffentlich bald wieder mal mitmacht, hat der noch gesagt, das Ding geht auf jeden Fall unentschieden aus. Und ja, so kam es dann auch, ne? Schon krass. Und es ist kein Skandal, dass das Ding ein Draw war, aber es war schon ein Kampf so. Es ist natürlich auch teilweise wirklich nicht so einfach zu scoren und da gehen die Geschmäcker auch auseinander. Aber ich bin da auch eher bei dir, Manu, weil Vargas einfach viel, viel mehr geschlagen hat. Und mir hat der schon, also hat irgendwie mehr Einsatz gezeigt in dem Kampf und hätte ich mir auch ihn so knapp als Sieger vielleicht auch lieber gewünscht, aber ich denke, ein Draw ist, ja, da können irgendwo beide mit leben und wenn sie beide nochmal diesen Zahltag bekommen, dann sind sie auch glücklich und von mir aus gerne nochmal, weil vielleicht gegen größere oder noch stärkere Leute im Weltergewicht werden beide Probleme kriegen und ich denke, das ist für beide vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste, wenn sie jetzt nochmal gegeneinander kämpfen können. Also, ich fand es immer nett. Also, gerne nochmal. Die Hose von Broner wollte ich noch anmerken. Sah auch sehr gut aus. Selten so eine schöne Hose eines Boxers gesehen. Also, hat wirklich was hergemacht. Und ja, Broner ist halt immer interessant. So, ne? Egal, ob er gewinnt oder verliert. Aber die Show so ist halt immer da bei ihm. Auch hier immer am Dauergrinsen ist im Ring, das ist schon sehr speziell. Und es gibt kaum Boxer wie ihn. Also das ist schon so jemand, den man entweder mag oder man hasst ihn. Aber so, ich denke, da scheiden sich so die Geister. Aber es ist auf jeden Fall, wäre da ein Rückkampf auf jeden Fall angemessen. Gut, dann gab es ja noch eine erwähnenswerte Veranstaltung, auch am 21. Mateusz Masternak kämpfte gegen Kalenga im Cruisergewicht. Der gewann in der 6. Runde vorzeitig durch Aufgabe von Kalenga. Ansonsten ein ganz, ganz alter Bekannter, Thomas Adamek, stieg mal wieder in den Ring. Ist halt auch jemand, den man, weiß ich nicht, ob man den noch unbedingt sehen muss im Ring. Ja, er kämpfte gegen Joey Abell. Ja, Journeyman wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sagen wir, jemand, den man besiegen muss. Und ja, er gewann dann auch vorzeitig in der 7. Runde. Ganz nette Veranstaltung. Ja, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Gut. Dann wären wir soweit durch mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und ja, am 28. April kämpfte Daniel Jacobs gegen Marcel Zulecki. Robert, freust du dich auf den Kampf und wen siehst du da als Favoriten? Zulecki, jemand, ja, der gegen Jack Holschei zuletzt geboxt hat, und Jacobs, ja, kennt man sicherlich nur aus dem beeindruckenden Kampf gegen Golovkin. Ist es für dich eine ganz klare Sache?
Ja, sagen wir mal, Zulecki ist jetzt auch kein richtiger Mittelgewichtler. Er hat eine überschaubare K.O.-Quote im Halb-, also im Superwelter bisher gehabt. Von daher denke ich, sollte das Jacobs, der schon, das hat er ja auch gegen einen, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, Maschine wie Golovkin auch gezeigt, dass er ja auch physisch da durchaus Möglichkeiten hat, einem ziemlich zuzusetzen. Und da Zulecki kein, zwar kein schlechter Mann ist, aber kein richtiger Mittelgewichtler und ihm auch physisch vollkommen unterlegen ist, gehe ich schon davon aus, dass Jacobs den Kampf in der Mitte bis, sag mal, so im Bereich 7., 8. Runde vorzeitig gewinnt durch einen Abbruch. So sehe ich das. Also ich kann mir jetzt nicht wirklich irgendwie vorstellen, wie Zulecki das jetzt irgendwie gewinnen soll. Auch gegen Luis Arias sah Jacobs gut aus. Also ich sehe da jetzt keine Chance für ihn. Aber ich freue mich auf den Kampf.
Ja, definitiv. Ich meine, dass Jacobs gewinnt, das dürfte relativ klar sein. Die Frage ist halt nur, wie. Und da denke ich auch irgendwie so ein später vorzeitiger Sieg oder vielleicht sogar ein Punkt, je nachdem, wie er in Form ist, wie ernst er den Gegner nimmt. So in dem Bereich wird es dann wohl enden. Ansonsten auf der Karte auf jeden Fall noch ein recht interessanter Kampf im Heavyweight. Joel Miller kämpft gegen Juan Duaupas. Auf jeden Fall ein Kampf, wo man dann vielleicht auch mal einen Quervergleich ziehen kann zu Wilder zum Beispiel. Also, das ist auf jeden Fall ein Kampf, der einem helfen wird, ja, die Leistungsfähigkeit von Joel Miller, der ja schon ein richtiges Tier ist, richtige Maschine. Schon ein stabiler Junge, wird auf jeden Fall helfen, den sportlich einzuordnen. Ne? Da wird man dann auf jeden Fall ein bisschen mehr sehen. Ansonsten kämpft Katie Taylor noch gegen Victoria Nuella Bostos. Ein ganz interessanter Frauenkampf vielleicht. Also insgesamt eigentlich eine ganz, ganz nette Karte im Barclays Center. Ansonsten kommen wir dann mal zur nächsten Veranstaltung. Und zwar am 28. April in der Baden-Arena in Offenburg in Baden-Württemberg. Unter Sauerland Promotion wird Arthur Abraham gegen Patrick Nielsen kämpfen. Samira, was denkst du? wer wird da gewinnen?
Ja, zunächst denke ich, dass es so wieder so ein Auswurfkampf von Sauerland sein wird. Dass,
ja, Moment, Nielsen ist ja nicht mehr bei Sauerland.
Achso, der ist da gar nicht. Ach so,
der ist da schon raus.
Bei welcher Promotion ist der denn? Ist der jetzt selbstständig oder weiß man das? Also habe ich irgendwie nicht das, so mitgezählt.
Das Dumme ist, BoxRec hat leider nicht für alles Einträge.
Ja,
aber okay. Meines Wissens ist er, seitdem er gegen John Ryder verloren hat, auch bei
Ach, seit dem letzten Kampf sozusagen.
Genau.
Okay, dann ist er eh schon raus. Ja, okay, dann ist es ja noch klarer. Okay, weil ich dachte, ja, der Verlierer wird jetzt rausgeschmissen, aber der Verlierer wäre Patrick Nielsen, nach meiner Ansicht, oder sollte es sein, mit Arthur als Heimboxer. Aber ich weiß nicht, ich finde den Kampf jetzt ehrlich gesagt, die Ansetzung für die deutschen Boxfans ehrlich gesagt nicht so spannend. Auch den Ort nicht so spannend für so einen Kampf. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hoffe, dass die Halle trotzdem voll wird, weil keine Ahnung, Arthur ist aus Berlin und ich weiß jetzt nicht, ob die alle so weit fahren nach Offenburg, und Patrick Nielsen, der zieht jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele Fans dahin. Für Arthur ist es halt sein Comeback, ne, nach seiner Niederlage gegen Chris Eubank, was natürlich keine Schande ist, gegen Willmann zu verlieren, nur er hat halt, ja, sehr wenig gemacht, sag ich mal so. Ja, ist ja ganz klar, jetzt wieder halt ein Kampf für Arthur, damit er halt ein erfolgreiches Comeback feiern kann, was er wahrscheinlich auch wird, hoffentlich. Und dann, damit man danach halt noch ein paar spannende Kämpfe macht gegen vielleicht ein paar junge Nachwuchsboxer, vielleicht auch intern von Sauerland, ich weiß nicht, gegen Feigenbutz würde Arthur bestimmt auch gerne mal boxen. Ich glaube, Feigenbutz ist bei allen beliebt, ob es jetzt bei Koren ist, Koren Gebra oder Koren Gebra nochmal gegen Arthur, obwohl ich weiß nicht, was da alles noch für Sachen zustande kommen. Nee, aber insgesamt, ich weiß nicht, natürlich die Prime von Arthur ist längst vorbei, von Patrick Nielsen auch wahrscheinlich. Und deswegen finde ich den Kampf insgesamt jetzt nicht so, also es mich reizt ja halt nicht so krass. Obwohl es natürlich spannend ist zu sehen, wie ist Arthur drauf? Hat er das Training nochmal ernst genommen? So ist er wieder, weiß ich nicht, ist er wieder back so gegen Robin Krasnicki? Hat er ja auch mich positiv überrascht, weil er da ja besser zurückkam, als ich dachte, oder besser geboxt hat, als ich dachte. Deswegen unterschätze ich ihn diesmal nicht wieder. Da hatte ich ihn nämlich auch auf den vorherigen Kampf reduziert gegen Lee Haug, wo er mich nicht so begeistert hat. Weil der Gegner halt nicht gerade so gut war, aber ja, ich hoffe, dass er ein erfolgreiches Comeback feiert und dass er echt irgendwie noch gegen einen jungen Boxer vielleicht von Sauerland nochmal boxt, damit die Hallen voll werden und vielleicht auch mal wieder in einer großen Stadt, so entweder hier, okay, vielleicht Hamburg, weil es jetzt der neue Sitz von Sauerland ist, oder halt Berlin, richtig große Halle voll machen, wie früher, zu guten Zeiten von Sauerland, und die Fans begeistern, weil Patrick Nielsen ist jetzt nicht so der Burner, sagen wir mal so. Für mich auf jeden Fall.
Ich habe jetzt gerade eine Seite aufgerufen von, also eine dänische Seite, BT, die habe ich jetzt übersetzen lassen von Google. Patrick, also deswegen entschuldige ich jetzt auch mal die falsche Grammatik, weil Google hat das übersetzt. Patrick Nielsen ist als Boxer beim Team Sauerland Promoter fertig. Es bestätigt das Nisse Sauerland. Auch Abdul Khattab hat keinen Deal. Dänemarks größter professioneller Boxname ist derzeit ohne einen Werbevertrag und mehrere Matchviews. Patrick Nielsen und das Team Sauerland haben ihre 8-jährige Zusammenarbeit hinter sich gebracht. Daher ist der 26-jährige Patrick Nielsen grundsätzlich als professioneller Boxer arbeitslos. Von der Grammatik her scheint das Dänische dem Deutschen gar nicht so unähnlich zu sein. Patrick hat keinen Vertrag mehr mit uns, also kann er mit anderen arbeiten, wenn er will. Es ist jetzt seine eigene Wahl, sagt der Promoter. Nisse Sauerland erklärt, dass Patrick Nielsens Vertrag mit dem Team Sauerland im Zusammenhang mit der brutalen Niederlage des Dänen gegen den Engländer John Ryder im Oktober letzten Jahres in London abgelaufen ist. Und seither konnten sich die Parteien nicht mehr mit der Zukunft vergleichen. Ah. Naja, das ist so, das ist jedenfalls der Inhalt dieser Nachricht.
Okay, man versteht, ja, man versteht es ja recht gut. Auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, wie findet ihr denn die Ansetzung? Also ist es für euch irgendwie ein sehenswerter Kampf oder habt ihr da irgendein Spannungsgefühl? Also keine Ahnung, vielleicht sieht es auch anders als ihr.
Sagen wir mal so, wenn du jetzt überlegst, wie der letzte Kampf von Abraham war, könnte man sich einen leichteren Gegner nehmen. als Nielsen. Er ist jetzt, klar, er ist jetzt nicht der Beste, aber da gibt es auch andere Boxer, die hätte man nehmen können. Also von daher weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Also klar, man hätte immer, man kann immer leichteren Gegner nehmen. Aber ich meine jetzt so die Kampfpaarung, so von dem Namen her, ich weiß nicht, vielleicht unterschätze ich auch die Wirkung, Strahlungskraft Patrick Nielsen so ein bisschen in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob der
Ja,
so
gut, der
zieht.
Großteil der Boxer, die der Abraham noch gebaut hat, hatten jetzt nicht die Riesenstrahlkraft. Bis zu dem Kampf mit dem Kieferbrunnen wusste auch niemand, wer. Jetzt habe ich den Namen schon vergessen.
Abraham.
Was?
Wie Abraham ist.
Nein, wer. Der Gegner, der ihm den Käfer geboxt hat,
Edison
Edison
Miranda.
Miranda. Da
Miranda, ja, stimmt.
wusste vorher auch keiner.
Ja, doch, der galt schon in Amerika ziemlich gefährlich und brutaler Schläger.
In
In
Amerika aber,
Amerika,
der hat ja aber in
genau.
Deutschland geboxt.
Ja, wie
Ich
kann
meine,
ihn damals schon?
ja,
Also,
aber es geht
aber.
ja allein auch um den sportlichen Wert dieser Veranstaltung. Und Patrick Nielsen, dem kannst du eine 500er Quote in dem Kampf geben, der wird den Kampf safe nicht gewinnen. Und das ist halt das Problem an der Ansetzung. Das ist ein typischer Abraham-Aufbaugegner wieder so. Das macht man ja irgendwie seit Jahren so. Man lässt ihn gegen zwei, drei genau solcher Leute boxen, die halt keine Schlagkraft haben. Keine Möglichkeit haben, das Ding vorzeitig zu gewinnen. Nach Punkten geht dann sowieso nichts in Deutschland. Selbst wenn er den Kampf nach Punkten gewinnt, wird er ihn nicht kriegen. So, und von daher ist das halt eine Ansetzung, die keiner braucht. Braucht man sich nicht angucken. Es gibt entweder eine Decision für Arthur Abraham, wie auch immer, ob die gerecht ist oder ungerecht ist, das ist egal. Oder eben vorzeitig, kann ich mir auch vorstellen, weil er war schon mal im letzten Kampf K.O. gegen einen, ja, mehr oder weniger geschichtlichen Boxer. Also, ja, sinnvolle Ansetzung, keine Ahnung. Hätte man das Beste nehmen können. Oder überhaupt weiß ich nicht, was Arthur sich mit so einem Ding
Ja, du bist gerade so ein bisschen
identifiziert.
abgehackt, Imano. Ich bitte ihn, das zu entschuldigen.
Jetzt hört er jetzt?
Ja,
Nee, also ich höre dich immer noch abgehakt.
vielleicht.
Vielleicht ist es deine Batterie.
Möglicherweise.
Ich war gerade vielleicht außerhalb der Range. Ich war in einem anderen Raum. Das könnte möglich
Jetzt
sein.
wirst du besser.
Jetzt gut.
Genau, weil ja, dann
Ja.
Bleib
war
da.
die Empfangsqualität wahrscheinlich schlecht. Sorry dafür. Ja, also wie gesagt, ich habe nur gerade gesagt, dass die Ansetzung in meinen Augen schwach ist und dass man sich das schenken könnte. So wie es ist.
Ja.
Arthur sollte, er ist jetzt fast 40 Jahre alt und sollte seine Zeit nicht damit verschwenden, gegen irgendwelche Patrick Nielsens zu kämpfen. Ich finde, da hätte man irgendwie eine deutsche Ansetzung vielleicht anstreben sollen. Eventuell vielleicht, ja, wen haben wir eben gesagt? Wie hieß der unsere Deutsche noch, der so beliebt ist? Ich habe mein Namensgedächtnis ist halt immer meistens schlecht. Der nicht Feigenbutz, der andere,
Leon Bauer.
der immer gecovert wird hier vom Ringrichter und so. Wie heißt der noch?
Gecovert?
Der
Ach,
Cover? Ich habe gerade überlegt.
nee,
Ja,
Herr.
der letztens den gegen diesen,
Zeuge.
der das
Zeuge meinst
Rematch
du?
gemacht hat
Nee.
gegen den, ja, genau, Tyron Zeuge, richtig.
Okay.
Das Ding würde ich eigentlich generell gerne sehen, weil, ja, dann hätten wir auf jeden Fall einen der beiden los und für einen der beiden geht's weiter. Ich denke mal, fast sogar Zeuge wird mittlerweile Abraham schlagen.
Ja?
Es ist echt böse,
Bin ja
dass ich
nicht so
sowas.
sicher.
Dass ich, sicher nicht, sicher nicht. Deswegen finde ich den Kampf ja auch interessant und deswegen
Ja,
hätte ich
ich
ihn
finde ihn
gerne
auch
gesehen.
super.
Das finde ich besser als gegen Patrick Nielsen. Das wäre durchaus interessant.
Aber das wird sie aber dann noch nicht machen.
Bei
Nö,
Zeuge hatten.
das werden die in zwei, drei Kämpfen vielleicht machen.
Ja, noch,
Ja,
aber noch
genau. Man melkt die
nicht.
Kuh halt nochmal und dann setzt man ein für alle Mal nochmal so eine letzte Ansetzung an für Arthur wahrscheinlich.
Und dann schickst du den Gaul zum Tierarzt und lässt ihn einschläfern.
Ja, und dann haut der Abraham den Zeuge weg. Ganz plötzlich, ne? Und dann
Mit
ist er wieder da.
40, genau.
Dann ist er da.
Und
Dann
dann
ist
ist
Zeuge
er.
weg und Arthur wieder da.
Die Jugend
Ja,
ist dann
genau.
weg. Ja.
Ja, wie gesagt, also wäre eine geile Ansetzung. Das würde mich zum Beispiel viel mehr interessieren, als, als das Ding jetzt gegen Nielsen. Ist für mich halt, wie gesagt, ein unnötiger Zeitverschwendungskampf. Das wird Arthur halt gewinnen, wie auch immer, nach Punkt oder durch K.O. Und ja. Dadurch wird er in den Ranglisten auch nicht weiter hochkommen, als er jetzt schon wohl ist, wenn er gegen Top 50 noch
Ah, so ein
kämpft.
bisschen schon, aber.
Ja, aber eben nichts, was einen wirklich so. Ja, also, wie gesagt. Aber vielleicht muss man den Kampf auch machen, um ihn da vielleicht doch in der Rangliste noch ein bisschen zu pushen, um dann einen
Ja,
Bam-Bam gegen
es ist schon
ihn
okay.
zu
Ich meine,
bekommen.
nach der Niederlage jetzt von Abraham, ne? Also, so verheerend finde ich den Kampf jetzt auch nicht, aber es ist halt, ja. Es hat so ein bisschen was von Resterampe, der Kampf, ne? Auch wenn es natürlich auf einem soliden Niveau ist, aber...
Ja, das hat man ja in den letzten Jahren immer gemacht, quasi. Auch vor dem Eubank-Kampf zum Beispiel hat man doch auch 2, 3 solcher Kandidaten ausgepackt, die man nicht so wirklich kannte, nicht so wirklich auf dem Radar hatte, wo man eigentlich generell wusste, ja gut, wenn der Kampf in Deutschland stattfindet, dann ja, wird es sehr wahrscheinlich Arthur kriegen und auch gewinnen. Das sind immer so Leute, die halt über wenig Schlagkraft verfügen, also die keine Chance haben, durch Knockout zu gewinnen. Und ja, wenn es dann über die Punkte geht, dann, man weiß ja, wie es ist im Boxen, dann geht es halt im Zweifel immer an den Heimboxer. So. Also null Risikokämpfe eigentlich im Prinzip. Und das hat man ja im Supermittel mit Arthur eigentlich immer so gemacht. Und das macht man jetzt wahrscheinlich wieder so. Jetzt setzt man einmal gegen Patrick Nielsen an und dann eventuell nochmal gegen einen ähnlichen Kandidaten. Und dann ist Arthur dann wieder in den Rankings für einen WM-Kampf. Und ja, das ist halt so die... man fährt, ne? Ich meine, klar, aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich nachvollziehbar, würde ich genauso machen, aber für die sportliche Sicht und die Fans schauen, die eher ernüchtern.
Ja, aber insgesamt finde ich, es ist eigentlich eine ganz attraktive Card, also richtig attraktiv auch nicht, aber es geht schon, also Leon Boone kämpft noch gegen Thomas Adamek, also gegen den Tschechen, der zumindest, ja, das ist, er hat natürlich auch schon bessere Zeiten gesehen, aber es ist so ein Mini-Step-Up für ihn.
Der Mann hat 15 Niederlagen.
Ja, er war mal ganz solide, also von daher ist es schon okay als Gegner. Auf jeden Fall spannender, als wenn man die üblichen Georgier daran holt. Ansonsten noch Niki Holzkin auf der Card. Der kämpft dann gegen einen Serben. Auch nicht uninteressant, der sollte normalerweise gewinnen. Zwar auch schon 17 Niederlagen, aber eigentlich gegen hauptsächlich gute Leute geboxt.
Und auch keine vorzeitigen Niederlagen.
Genau, also Niki Holzkin ist auf jeden Fall jemand, ja, der auch spät zum Boxen gekommen ist, der eigentlich schon ein interessanter Mann ist, jetzt gegen Callum Smith ja eingestiegen ist, wieder ins Super Six Turnier. Und
ja, er hat eine ganz gute Leistung gebracht.
Also. Genau. Also dafür, dass er jetzt nicht so ein Boxer ist mit riesen Amateur-Background und so, ist das schon echt solide gewesen. Also Holzkin wäre auf jeden Fall jemand, den ich auch gerne mal gegen Abraham sehen würde. Warum denn nicht? Der auf jeden Fall auf der Card. Ansonsten ja, Leon Bauer vielleicht noch so als lokalen Matador gegen einen unbekannten Gegner, der wird es dann wahrscheinlich auch nicht der stärkste Gegner werden. Ansonsten noch Abbas Barou gibt sein Profidebüt, kämpft gleich gegen Arthur Müller, einen ungeschlagenen Mann, also mit 5 Kämpfen, 5 Siegen. Und natürlich auch nur gegen ne, eher schwächere Gegner, aber sieht immerhin schon ganz gut aus fürs Profidebüt im Weltergewicht, also Barou auf jeden Fall ein Mann mit Zukunft. Also da bin ich schon gespannt, wie so sein Weg aussehen wird. Wahrscheinlich jetzt gegen diesen Arthur Müller wird es recht eindrucksvoll werden, aber das ist halt schon ein recht spannender Mann, der ja vielleicht auch bei den Profis noch einiges reißen könnte. Mal abwarten. Bin gespannt.
Ja, ich glaube, da hat sich jemand vertippt. Der heißt eigentlich Barou. Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber nur so am ja. Rande bei Boxrec, ich glaube, bei Barou heißt er, glaube ich. Er hat ja auch in Hamburg bei der WM
geboxt, ja, genau.
Einen ziemlich guten Kampf gemacht und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der bei den Profis durchstartet. Ne? Weil wir haben ja einige Kandidaten, die auch ganz gut als Amateure waren, aber nicht alle konnten immer die Hoffnung so auch als Profi oder konnten nicht immer die gleiche Leistung als Profi zeigen, deswegen. Das ist auf jeden Fall vielleicht einer der interessantesten Kämpfe dann, obwohl es nur ein Debüt ist, aber ja, interessant auf jeden Fall.
Ja, ich find ihn als Boxer auf jeden Fall spannend. Also ich bin auch mal gespannt. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der größte Killer, aber ist auf jeden Fall jemand mit ordentlich Skill. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht das Weltergewicht jetzt so die finale Gewichtsklasse für ihn ist, ob er vielleicht nicht sogar eine tiefer boxen könnte. Aber ja, auf jeden Fall spannender Junge, ne? Also auf jeden Fall jemand mit einigen Fähigkeiten. Da hoffen wir dann mal, dass es ein gelungenes Profidebüt wird. Ja, ansonsten vielleicht Kai Robin Hafner kämpft gegen Frank Blümle. Ja, insgesamt eine Karte, die man sich auf jeden Fall so angucken kann. Das ist, hat schon Schlimmeres gegeben, sagen wir so. Also es ist okay. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Und zwar am 5. Mai in der O2 Arena kämpft Tony Bellew gegen David Hay unter anderem. Und ja, da frage ich einfach mal in die Runde. Glaubt ihr, dass Hay sich in dem Kampf so ein bisschen rehabilitieren kann für den ersten Kampf? Wo er doch schon, ich erinnere mich damals, so bis in den Ring ja fast schon humpelte. Also der war definitiv nicht fit in dem Kampf. Und ja, wie seht ihr das? Glaubt ihr, er kann sich da revanchieren?
Ja, schon, sofern er fit ist und nicht wieder Verletzung erleidet wie im ersten Fight, dann mit Sicherheit, also sportlich gesehen und von der Qualität her gesehen, vom Potenzial her gesehen, vom Skill gesehen, ist ja in allen Belangen David Hay der bessere Mann. Bellew, also Schlagkraft, Technik, Schnelligkeit, Handspeed, Defensive, Reflexe. Eigentlich in jedem Bereich ist David Hay besser und er hätte auch den ersten Kampf gewonnen. Er lag ja auch nach Zeitpunkt, wo die Verletzung aufgetreten ist. Selbst mit diesem Handicap, er ist wie gesagt ja nicht für den Ring gestiegen, lag er vorne und hat den Kampf eigentlich schon lang dominiert, aber er war auf jeden Fall der bessere Boxer, hatte bessere Training. Natürlich nicht im perfekten Zustand angetreten, hat man ja auch gesehen. Er hat ziemlich versucht, eigentlich mit One Punch auch im ersten Kampf auszunocken. Wollte das eigentlich ziemlich schnell hinter sich bringen und ja, dann Verletzung zum Opfer gefallen. Und selbst, das ist ja das Lustige, ein Bellew konnte den Hay ja nicht mal mit dieser Verletzung finishen. Das ist unfassbar. Daran sieht man halt schon, wer Tony Bellew ist und was dieser Mann in der Lage ist, zu bringen. Also ist jetzt kein, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als ist es ein Journeyman. Nein, natürlich ist er schon solide, aber im Vergleich zu David Hay eben, ist er eben ein Journeyman. Also ja, von der Klasse her, das sind das Welten, finde ich, dazwischen. David Hay, falls er fit bleibt, ganz, ganz klarer Sieg für ihn. Die Frage ist halt nur, ob durch K.O. oder ob er die Punkte geht. Schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu sagen. Grundsätzlich sage ich, macht Hay das schon irgendwann durch K.O. Aber wenn nicht, dann geht es halt so, was weiß ich, 117, 111 so über die Punkte. 12 Runde angesetzt. Und sehen auf jeden Fall den Sieger David Hay, sofern er sich nicht verletzt. Das wäre mein Tipp.
Doch, ich glaube, da hält niemand gegen. Ne? Oder setze ich irgendwer auf Tony Bellew?
Ja. Einfach mal aus Prinzip ja. Ohne Angaben und Gründen. Ja.
Hey.
Nur damit ich am Ende, dann, wenn es dann doch irgendwie noch klappt, soll ich sagen, ich habe es euch ja gesagt.
Genau, genau. Ja. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf halt und auf die Pressekonferenz, weil Bellew ist ja doch immer recht, recht unterhaltsam. Er ist vielleicht nicht der allerbeste Boxer, aber Spaß macht der Typ auf jeden Fall immer. Auch auf Pressekonferenzen ist immer unterhaltsam. Ansonsten auf der Karte auf jeden Fall, die ja noch mehr zu bieten hat. Ganz spannend ist auch der Kampf zwischen Jamie Cox und John Ryder. Den sehen auch die Buchmacher super, super eng. Ryder ist derjenige, der ja Nielsen zuletzt in der 5. Runde ausgenockt hat. Und Jamie Cox ist ja auch ja quasi ein bisschen so ein alter Bekannter, der bisher auch nur gegen George Groves verloren hat. Also schon ziemlich, ziemlich enger Kampf. Und das sind halt zwei Leute, jetzt nicht auf absolutem Top-Niveau, aber schon auf echt solidem Niveau. Und das wären sicherlich auch so potenzielle Gegner, vielleicht für Abraham oder so. Das wäre sicherlich auch, denke ich, auf jeden Fall ein Kampf, den man sich gut angucken kann, weil der einfach von der Ansetzung her sehr eng ist. Ja, sonst noch Paul Butler kämpft im Bantamgewicht gegen Emmanuel Rodriguez und Martin Joseph Ward kämpft gegen James Tennyson im Superfedergewicht. auch zwei relativ gute Kämpfer. Also das ist nicht so schlecht. Also dafür, dass David Hay Veranstalter ist, ist das nicht schlecht. Ich meine, er macht das irgendwie mit Eddie Hearn zusammen, deswegen ist die Karte auch so gut gefüllt, aber im Vergleich zu den sonstigen Hay-Veranstaltungen, wo ja im Grunde eigentlich nur immer der Hay-Kampf von Interesse war und die Karte nicht sonderlich gut war, ist das eigentlich schon sehr, sehr nett, was da geboten wird. Gut, dann kommen wir zu...
Was wird denn auf der nächsten Karte geboten?
Ja, da wird auch ein bisschen was geboten. Gennady Golovkin kämpft im StubHub Center in Carson, Kalifornien gegen auch einen alten Bekannten, gegen Vanes Matrosian. Matrosian früher auf jeden Fall auch immer ein Mann, der richtig, richtig stark war, aber nie so, die Engkämpfe nie bekommen hat. Und jemand, der auch nie wirklich schlecht aussah im Ring. Auch gegen die Top-Leute nicht. Also auch gegen Andrade zum Beispiel oder gegen Lara sah er immer solide aus. Und das ist für mich, natürlich ist für jeden Menschen auf der Welt Golovkin ein Favorit, aber Matrosian ist halt absolut eine Wundertüte. Niemand weiß, was er noch zustande ist zu leisten und wie gut er noch wirklich ist. Er ist halt eingesprungen für Alvarez und ja, es ist okay
er
als Gegner.
Er hat ja auch schon fast 2 Jahre nicht geboxt.
Ja, das ist das Problem. Also wenn er...
Ich glaube, deswegen will ja auch, glaube ich, die IBF Golovkin den Titel aberkennen.
Ja, und ich weiß nicht, also so als Gegner, wenn er in Form ist, finde ich Matrosian jetzt nicht schlecht. Aber da man halt nicht weiß, wie es um seine Verfassung bestellt ist und ich fürchte mal, dadurch, dass er so lange inaktiv war, dass es nicht die allerbeste sein wird, aber vielleicht überrascht
er uns. Ja, und er ist auch ein glücklicher Mittelgewichtler.
Das ist richtig, aber er ist schon sehr, sehr groß und kann auch was vertragen und das ist schon jemand, der äußerst unangenehm zu boxen ist, der auf jeden Fall auch immer gut unterschätzt wird, auch jemand, den ich gerne mal gegen Alvarez gesehen hätte, aber den Kampf gab es ja auch irgendwo leider nie. Ja, auf jeden Fall unangenehmer Mann. Aber ja, sollte Golovkin normalerweise doch schon klar gewinnen, den Kampf. Ja, sonst auf der Undercard wahrscheinlich Roman Gonzalez gegen Pedro Guevara. Ja, ganz netter Kampf. Cecilia Bracus gegen Kali Reis. Scheint auch noch auf der Karte dann stattzufinden, um jede Menge WM-Titel.
Jedenfalls sind die noch nicht wohl genehmigt, laut BoxRec.
Ja.
Dann 22.04.
Ja, aber damit kann man so rechnen, so, ne, mit den Karten. Also mit den Kämpfen auf der anderen Karte. Vielleicht kommt noch irgendwas dazu. Mal schauen, also das Ding ist ja auch relativ kurzfristig so zusammengezimmert. Und von daher... Ja,
zuerst in Vegas gewesen.
Ja, es hat, genau, es hat.
Don King ist da wohl auch involviert.
Als Promoter. Ja, lange nichts mehr von ihm gehört. Ne? Der gute Don King ist immer noch dabei. Ja, aber ich meine, große Eingehen braucht man darauf nicht. Ich meine, die Frage ist halt nur, wenn Matrosian verheerend in Form ist, sein sollte, gewinnt Golovkin vorzeitig, sonst ist er noch wirklich gut in Form. Schafft das auch über die Punkte, aber das ist das Einzige, wo für mich irgendwie Fragezeichen sind, ob Golovkin vorzeitig gewinnt oder nach Punkten, also dass er gewinnt, ist glaube ich relativ klar. Gut, ja, dann gibt es noch ein paar erwähnenswerte Kämpfe, oder Robert?
Man kann sie wenigstens mal erwähnen, also da jetzt eine wirkliche, Prediction oder Vorschau abzugeben, finde ich jetzt übertrieben, aber unter anderem kämpfen zum Beispiel Giovanni De Carolis am 4. Mai, da ist der Gegner noch nicht bekannt. Am 28. April kämpft auch Erkan Tepa mal wieder in der Stadthalle in Kloppenburg in Niedersachsen. Der Promoter dieser Veranstaltung ist PSP Boxteam, Enrico Schütze. Anscheinend ist die Z-Promotion auch nicht mehr für ihn zuständig, wenn man so danach gehen kann. Da steht auch noch kein Gegner fest. Und 28. April in Texas, da ist noch eine Veranstaltung, wo anderem der uns noch bekannte Anthony Durell boxt. Er kämpft gegen Abraham Hahn. Journeyman war wahrscheinlich einfach nur ein bisschen was für den Rekord tun. Ansonsten, ja, wäre es das so an erwähnenswerten Kämpfen, die nur in den nächsten 2 Wochen stattfinden.
Ja. Ja, ansonsten bei den News.
Bei den News
gibt es doch auch einiges.
Zum Beispiel hatten wir ja mal drüber gesprochen, wie will eigentlich das Team von O'Quinn den Kampf in den USA eigentlich irgendwie vermarkten können mit einem Manuel Char, den da drüben kein Schwein kennt. Ja, anscheinend hatten die da gar keinen Plan für, denn die konnten wohl irgendwie die $600.000 für den, also das ist ja das Geld, für das sie den Kampf ersteigert haben, wohl irgendwie nicht aufbringen, sodass das Austragungsrecht jetzt an Char und sein Team zurückgefallen ist und er somit den Titel in Köln verteidigen kann. Boah, ich meine, ist jetzt für ihn nicht schlecht und somit kann man sich den Kampf wahrscheinlich dann auch zu einer, ich sag mal so, mehr deutschfreundlichen Zeit angucken. Aber, und er wird wohl auch was später stattfinden. Also, wie ich das gehört habe, hat er wohl irgendwie eine Ellenbogen oder, was war das, Ellenbogen oder Knieverletzung gehabt, die operiert werden musste. Und der Kampf findet wohl jetzt im September statt. Mal gucken, wie so 4 Jahre Pause Oquendo gut tun. Und wie der Kampf ausgeht. Man kann gespannt sein.
Ja, ansonsten gibt es noch die News, dass das Bremer wohl Sauerland verlassen wird.
Als Boxer oder auch als Trainer?
Ja, das ist die Frage. Ne? Ich glaube, dann schon irgendwie als beides, weil er trainiert ja Tyrone Zeuge. Und das ist die Frage, wer dann Tyrone Zeuge trainieren wird, ne? wenn Bremer und Sauerland sich dann jetzt trennen.
Ja, ich denke auch als beides. Da trainiert ja auch noch Arayk Marutjan. Und ich finde, das hat sich auch schon so ein bisschen angebahnt, ne? Also mit Bremer, er hat jetzt auch, glaube ich, entweder es wird es noch eröffnet oder es ist auf jeden Fall in Endphasen, sein Gym, sein eigenes Gym in Schwerin, das komplett neu gebaut wurde, wo er halt seine Boxer, oder eigentlich die Boxer noch von Sauerland, man weiß jetzt auch nicht genau, wie lange der Vertrag jetzt noch von tollen Zeuge bei Sauerland läuft, wird ja auch nicht ewig sein, aber auf jeden Fall als Trainer hat er ja auch gesagt, dass er irgendwie auch sehr viel auch selbst für tollen Zeug alles organisieren musste und auch die Steuerungspartner und so. Und das ist eigentlich komplett dieses Management er gemacht hat. Und ist ja auch dann die richtige Konsequenz zu fragen, wozu brauchen wir noch Sauerland? Ne? Eigentlich kann er auch dann auch eigentlich alleine veranstalten, wenn er das alles gebacken kriegt oder ein gutes Team hinter sich hat. Könnte er es theoretisch wirklich alleine machen, wenn tollen Zeuge frei wäre. Aber ich glaube, es geht halt auch darum, dass mit der World Boxing Super Series das jetzt noch nicht so klar ist. Ich glaube, die Klage läuft noch. Dass er da ziemlich enttäuscht ist, glaube ich. Und ja, da ja, gerne.
Aber Boxen andererseits, würde. Weiß nicht, also wenn, ganz ehrlich, ich tue mich da jetzt auch ein bisschen schwer, weil also, ich kann mir das mit der WBSS eigentlich nicht vorstellen, weil Kalle Sauerland ist bei der WBSS. So, man hat ja über 1000 Ecken gehört, dass Kalle Sauerland irgendwie gar nicht mehr richtig selber bei Sauerland Promotion irgendwie oder Event irgendwie richtig tätig ist, sondern dass das größtenteils Nisse Sauerland übernimmt, weiß ich nicht.
Doch, das stimmt. Also er sagt es in einem YouTube-Interview, dass er halt nicht mehr direkt wirklich in der Geschäftsführung und so sitzt. Also offiziell ist er, glaube ich, nur noch bei der Camosa AG, die World Boxing Super Series macht. Und sein Bruder macht, glaube ich, noch offiziell halt Sauerland. Also die haben es schon getrennt, auch obwohl Kalle Sauerland ja trotzdem manchmal am Ring mit dabei ist, aber das heißt ja nicht, dass er die Geschäfte.
Okay, aber dann sagen wir mal trotzdem, wenn du eine Klage gegen eine Firma einleitest, um bei einem Turnier mitzumachen und einer dieser Mitarbeiter dieser Firma, die dieses Turnier ausrichtet, zufällig, wie auch immer, noch halbwegs oder irgendwie mal involviert war, in deinem jetzigen Arbeitgeber, ist das jetzt, würde ich mal sagen, strategisch doch ein schlechter Schachzug, oder? Haust bei dem Arbeitgeber ab und versuchst dich aber noch bei einem anderen irgendwie einzuklagen, dass du da mitmachen kannst, wobei da einer mitarbeitet, der bei deinem ehemaligen Arbeitgeber noch irgendwie
Ich denke, Leute, mitzureden hat. Wenn man raus will, dann ist es, glaube ich, ein guter Schachzug, weil dann kriegst du eventuell entweder noch einen Kampf, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber Schadensersatz, vielleicht Geld einfach so. Hm. Und du bist frei und er kann alles machen, was er will. Also er kann dann sein eigenes Gym, sein eigenes Team
aufbauen. Was heißt jetzt, wollte schon sagen, was heißt, er ist frei?
Nein.
Ich meine, sportlich müsste sich die Karriere ja sowieso jetzt mal allmählich dem Ende zuneigen. Er ist ja immerhin auch schon 39.
Aber ich glaube, er will da anscheinend wirklich einsteigen als Trainer und selbst veranstalten oder halt, ja, sich nicht mehr irgendwas sagen lassen, vielleicht von anderen Leuten. Ist ja auch für Sauerland ein herber Verlust, ne? Also Bremer war ja eigentlich noch bis jetzt der beste deutsche Boxer, den die unter Vertrag haben. Und ich glaube, er weiß das auch. Und denke mal, dass er da auch wahrscheinlich weg möchte. Oder dass er halt denkt, ja, was bringt mir halt nichts, irgendwie da auch mit dem verstrickt zu sein. Man weiß ja auch gar nicht, was er genau. Ich glaube, er hat ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so einen festen Vertrag mit Sauerland, sondern nur seine Boxer halt mit tausend Zeugen, weil er Weltmeister ist. Das weiß man halt alles nicht so genau, aber ich glaube, es sind jetzt nur Gerüchte, aber gegen Sauerland soll ja auch noch eine andere Klage von Jack Kulkai laufen. Der soll ja anscheinend auch noch wegen seinem alten Vertrag halt klagen, weil er nur einen Kampf gekriegt hat, glaube ich, statt drei oder so und gar keine Möglichkeit hatte zu boxen und dass der Vertrag halt nicht eingehalten wurde. Aber das ist nur ein Gerücht, nicht anmerken. Ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, deswegen, ja, da kommt einiges auf Sauerland zu, sagen wir so.
Gut. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was es dann so in nächster Zeit noch gibt. Da wird es bestimmt dann auf den üblichen Seiten was zu lesen geben oder bei uns dann zu hören. Ja, wir werden dann soweit durch für die heutige Folge. Wir werden uns in aller Voraussicht in 2 Wochen wieder melden, dann mit dem Rückblick jetzt auf die genannten Kämpfe eben. Und dann gibt es in der Vorschau ja auch wieder ein paar nette Kämpfe. Da wird auf jeden Fall interessant sein, Adonis Stevenson gegen Badu Jack. Das wird dann so in der nächsten Folge in der Vorschau das Interessanteste werden. Ansonsten, ja, mal schauen, was in den nächsten Wochen so passiert. Und ja, wenn ihr sonst Wünsche, Fragen habt oder Anregungen oder so, schreibt uns, das freut uns immer, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Tschüss.